Bitte setzt euch. Wenn du eine Überschrift über das Leben von Josef formulieren solltest, wie würde sie lauten? Vielleicht Josef. Vom Sklaven zum Regenten. Oder Josef, der Lohn der Treue. Oder vielleicht, mit Gott kannst du alles erreichen. Doch wisst ihr, Josef, er beschreibt sein Leben in einer anderen Weise. Josef, er gibt seinem Leben, seinem turbulenten Leben, diese Überschrift: Gott plante es zum Guten. Gott plante es zum Guten. Das ist eine absolut treffende Überschrift über die Geschichte und das Leben von Josef. Gott plante es zum Guten. Als Kind wurde er von seinem Vater Jakob bevorzugt, besonders nachdem seine Mutter schon früh starb. Mit 17 Jahren träumte Josef, dass seine Brüder sich vor ihm verneigen werden, und nicht nur seine Brüder, sondern auch darüber hinaus. Und dafür beneideten und hassten ihn seine älteren Brüder, und noch mehr, sie beschlossen, ihn zu töten. Als Jakob Josef zu seinen Brüdern auf ein entferntes Feld schickte, da warf Ruben ihn zunächst in eine Zisterne, weil er mit der Rettung Josef seine Eigenstellung aufbessern wollte. Aber als dann ismaelitische Kaufleute vorbeikamen, da schlug Juda vor, Josef als Sklaven nach Ägypten zu verkaufen, um ihn endlich loszuwerden, damit seine Träume nie in Erfüllung gehen. Dort kam er in das Haus Potiphars, wo er zunächst immer mehr Verantwortung und Gunst erhielt als Sklave, aber dann von der Hausherrin übel verleumdet wurde und unschuldig ins Gefängnis kam. Im Gefängnis half er zwei Bediensteten des Pharaos, indem er ihre Träume mit Gottes Hilfe deutete. Doch als einer von ihnen zurück am Königshof diente, vergaß er seine Zusage an Josef, ihm zu helfen. Und er blieb im Gefängnis. Erst als der Pharao schlimme Träume hatte und kein Berater ihm helfen konnte, erinnerte sich der Diener an Josef. Und als dieser die Träume als eine bevorstehende Zeit der Fruchtbarkeit, gefolgt von einer Zeit der Hungersnot, deuten konnte, da wurde Josef zum Vizeregenten ernannt über ganz Ägypten und war zuständig für die Getreidespeicher und die Austeilung des Getreides. In der Zeit der Hungersnot waren selbst Josefs Brüder in Kanaan betroffen, und sie zogen nach Ägypten, wo es allein Getreide zu kaufen gab. Und dort begegneten sie Josef, ohne ihn zu erkennen. Und er erkannte aber seine Brüder, und er prüfte ihre Haltung bei mehreren Gelegenheiten, bis er sich ihnen endlich offenbart und einlädt, nach Ägypten zu ziehen, damit er sie dort versorgen kann. Und er beschafft ihnen ein abgelegenes Land im Norden Ägyptens, wo sie zusammen gut leben können. Nach 17 Jahren stirbt ihr Vater Jakob in Ägypten. Die Brüder befürchten, Josef könnte sich letztendlich doch noch an ihnen rächen für all das, was sie ihm angetan haben. So fallen sie vor ihm nieder, erneut, und bitten ihn schuldbewusst um Vergebung. Und sie schlagen vor, dass sie nun seine Sklaven werden können. Doch Josef vergibt ihnen, indem er sagt, und diesen Vers wollen wir uns heute erneut anschauen, 1. Mose 50, Vers 20. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. In diesem einen Vers steckt so viel theologische Tiefe und so viel geistlicher Trost. Als Begründung, warum er von Herzen bereit ist, seinen Brüdern all ihre Schuld zu vergeben und sich sogar weiterhin um sie zu kümmern und sie nicht zu Sklaven zu machen, sondern sie zu ernähren und zu versorgen. Er bestätigt es mit diesem bemerkenswerten Zusammenhang. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte es beabsichtigt zum Guten. Gott plante es zum Guten, so lautet auch unsere Überschrift für diese Predigt. Und wir schauen zunächst erstens die Verbindung zwischen Menschenplan und Gottesplan. Josef macht auf eine Verbindung, einen Zusammenhang aufmerksam. Da war der böse Plan seiner Brüder und der gute Plan Gottes. Und der böse Plan der Brüder war eben genau das. Es war ein Plan, eine Absicht, eine bewusste Berechnung und Ausführung böser und sündiger Handlungen. Von Anfang bis Ende. Die Bibel beschreibt es eindrücklich. In 1. Mose 37, als sie ihn von Ferne sahen. Und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie, das sind die Brüder Josefs, gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt der Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisternen werfen und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. 1. Mose 37, 18 bis 20. Sie erkannten die Gelegenheit, sie dachten sich einen Plan aus, sie planten, wie sie ihn festhalten können und einigen sich auf eine Lügengeschichte für den Vater. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Ihr habt Böses gegen mich geplant. Das war kein versehentlicher Unfall. Es war nicht einfach nur eine fahrlässige Handlung. Die Brüder waren auch nicht unter Drogeneinfluss, sie waren nicht plötzlich fremdgesteuert oder besessen von einer anderen Kraft, so dass sie ausführten, was sie niemals bei klarem Bewusstsein getan hätten. Nein, über einen langen Zeitraum haben sie genau diesen Wunsch in ihrem Herzen genährt, so dass sie alle übereinkamen bei der erstbesten Gelegenheit: Wir wollen ihn loswerden. Wir wollen ihn umbringen. Sie wurden nicht äußerlich zu ihren Taten gezwungen oder gedrängt, sondern sie wählten ihre Tat nach ihrem bösen Plan und ihrer sündigen Absicht. Sie planten das, was sie planten. Und sie taten das, was sie taten. Freiwillig, bewusst, wissentlich, absichtlich. Und überlegten sich sogar, wie sie ihre Sünde vertuschen können, indem sie ihrem Vater eine Lüge auftischen. All das, was sie geplant haben, all das, was sie getan haben, entsprach genau ihrer Herzenshaltung und ihren sündigen Gedanken. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Denn nun fährt Josef seine Aussage höchst interessant fort. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Nun, zunächst einmal steht in der Elberfelder Übersetzung hier, zu wenden, in Klammern. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dieses Wort steht nicht im hebräischen Urtext. Und es ist gut, dass es hier angegeben wird. Diese Beifügung, zu wenden, die wurde zum besseren Verständnis hinzugefügt, damit der Satz irgendwie einen besseren Sinn macht. Und an vielen Stellen ist das tatsächlich ganz nützlich, so in dieser Übertragung von Hebräischen oder Griechischen zum Deutschen. Manchmal braucht es dann noch so ein bisschen ein paar Hilfswörter oder so, damit wir das besser verstehen. Aber hier führt es uns eher auf eine falsche Fährte. Denn es setzt die Handlung Gottes nach der Handlung der Brüder. Doch Josef betont eine Gleichzeitigkeit, eine Parallelität. Er gebraucht nämlich bewusst das genau gleiche Verb. Es bedeutet beabsichtigen, planen, berechnen oder ersinnen. Ihr plantet Böses gegen mich, Gott plante es zum Guten. Aber was plante Gott denn genau? Gott plante es zum Guten. Worauf bezieht sich es? Übrigens, ich habe es, glaube ich, schon häufiger erwähnt, deutsche Grammatik ist extrem wichtig zum Verständnis der Schrift. Ihr Kinder, wenn ihr im Deutschunterricht sitzt und Mühe habt mit Grammatik, es ist wichtig, um das Wort Gottes besser zu verstehen. Worauf bezieht sich es? Und es bezieht sich auf das Böse. Grammatisch wird klar, es, das, was Gott plant, es bezieht sich auf das Böse, das auch die Brüder geplant haben. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hat es, dieses Böse, beabsichtigt zum Guten. Josef sagt nicht, seine Brüder haben einen bösen Plan in Bewegung gesetzt und Gott hat es dann im Nachhinein irgendwie geschafft, diesen schlechten Schwung in eine bessere Richtung zu lenken. So wie irgendwie eine Lawine oder ein Schneeball, der irgendwie noch so gerade abgelenkt werden kann, dass er eben nicht das Haus trifft. Nein, die Brüder, sie planten den Verkauf ihres Bruders nach Ägypten. Und Gott plante den Verkauf Josefs nach Ägypten. Die Brüder planten das Böse zum Bösen. Gott plante mit dem Bösen etwas Gutes zu bewirken. Aber Gottes Plan kam nicht nach dem Plan der Brüder. Und es ist ganz entscheidend, dass wir das richtig verstehen. Gott wirkt, er agiert, er reagiert nicht. Gott reagiert nicht. Er rennt nicht von einer Katastrophe zur nächsten und versucht noch irgendwie gerade so das Beste draus zu machen und das größte Chaos zu verhindern. Wie so eine eine Erzieherin im Kindergarten, wo die ganze Truppe der Kinder laufend alles aus den Regalen rausräumt und man versucht nur irgendwie so das schlimmste Chaos zu verhindern, dass nicht alles durcheinander gerät. Nein, es war nicht der Plan der Brüder, Josef in die Sklaverei zu bringen und Gottes Plan, ihn jetzt, wo er nun als Sklave schon verkauft wurde, ihn doch irgendwie wieder da herauszuholen. Nein, von Anfang bis Ende gehörte alles, das Böse wie das Gute, zum Plan Gottes. Gott ist nämlich völlig und jederzeit in Kontrolle. Er reagiert nicht, sondern er hat geplant zum Guten. Und darin sind sogar alle Taten der Menschen mit inbegriffen. Gott ist nicht der, der das ganze Universum und alles darin geschaffen hat und dem Ganzen dann in seinen Rücken zukehrt und sagt, okay, ich habe euch mal ein bisschen Anschwung gegeben, guckt mal, was ihr daraus macht. Die Bibel bezeugt jeden einzelnen Moment, erhält Gott seine Schöpfung. Und würde er auch nur für einen Moment von der Schöpfung ablassen, würde alles in sich zusammenfallen. Alles Leben, alle Kraft, alle Bewegung, alles hat seinen Ursprung in Gott. Nicht nur zeitlich, irgendwann mal am Anfang, sondern jederzeit. Jederzeit. Paulus bestätigt, über alle Menschen, dass wir in Gott leben und uns bewegen und sind. Gott hielt die Brüder Josefs jede Sekunde am Leben, sodass sie ihren Plan durchführen konnten. Alexander hatte gerade gelesen, alles ist aus ihm und durch ihn und zu ihm hin. Alles. Alles. Und nicht nur allgemein erhält Gott die Bedingungen zum Leben und die Naturgesetze aufrecht, auch im Speziellen ist er jeden Tag wirksam, selbst in den Plänen und Handlungen der Menschen. Gott wirkt sogar mit und durch die Handlungen seiner Geschöpfe. In der Theologie wird es die Mitwirkung Gottes genannt. Die Mitwirkung Gottes. Es bedeutet, dass Gott sogar die freien und ungezwungenen Taten der Menschen in seinem eigenen Wirken mit einschließt. Sie müssen alle mitwirken in dem Plan Gottes. Also nicht missverstehen, die Mitwirkung Gottes bedeutet nicht, die Menschen müssen ihren Teil dazu beitragen und Gott macht seinen Teil und zusammen wird das dann irgendwie was Ganzes. Nee, es bedeutet, selbst alle Taten der Menschen, sie müssen mitwirken in dem Plan Gottes. Gott wirkt durch selbst die freien Entscheidungen der Menschen. Das tut er aber nicht in gleicher Aufteilung, so wie zwei Pferde gleichzeitig einen Wagen ziehen, sondern durch das Prinzip der zweiten Ursache. Das ist wieder so ein Fachbegriff. Ihr kennt diesen vielleicht aus unserem Glaubensbekenntnis. Hier heißt es nämlich im dritten Kapitel über den Ratschluss Gottes im ersten Absatz: Gott hat in sich selbst von aller Ewigkeit her durch den vollkommen weisen und heiligen Ratschluss seines eigenen Willens frei und unveränderbar alles, was immer geschieht, festgelegt. Allerdings so, dass Gott dadurch weder der Urheber der Sünde noch in irgendeiner Weise an ihr mitbeteiligt ist. Auch wird dem Willen der Geschöpfe keine Gewalt angetan, noch ist die Freiheit oder die Möglichkeit zu zweiten Ursachen aufgehoben, sondern gerade darin festgelegt. Seine Weisheit zeigt sich dadurch, dass er alles bewirkt und seine Kraft und Treue darin, dass er seinen Ratschluss ausführt. Also hier sagt er, dass diese Möglichkeit der zweiten Ursache gerade in diesem Ratschluss Gottes festgelegt wird. Diese zweite Ursache bedeutet, dass Gott als Urheber und Erhalter aller Dinge die Freiheit hat, Mittel zu gebrauchen. Er gebraucht Mittel, Instrumente, Werkzeuge. Wir kennen das alle vom Tischgebet. Warum danken wir Gott für das Brot? Nun, wir wissen doch, der Bauer hat den Samen gesät und das Getreide geerntet und der Müller hat es zum Mahl gemacht und der Bäcker zu Brot und im Supermarkt wurde es verkauft. Und dennoch sagt die Bibel, Gott lässt die Pflanzen hervorsprossen und Gott gibt dem Bauer die Weisheit und er stärkt die Menschen mit Brot. Es ist alles von Gott und ohne ihn wäre nichts davon möglich. Und wir verstehen, wenn es regnet, ja, da gibt es physikalische Prozesse. Wenn der Wasserdampf bei Wärme aufsteigt und sich in den Wolken sammelt und dann bei kühleren Temperaturen wieder als Tropfen zurück auf die Erde fällt. Ja, es gibt Prozesse, die wir beobachten können, die wir messen können. Und dennoch sagt die Bibel, Gott bewässert die Hügel aus seinen Kammern. Wir können Gott danken für ein Baby und wissen gleichzeitig, ja, es gibt bestimmte biologische Prozesse, die mit dazu führen. Doch es sind nicht zwei verschiedene Erklärungen, eine märchenhafte, eine träumerische, eine romantische Erklärung und eine wissenschaftliche und faktische und tatsächliche, sondern es sind bloß zwei verschiedene Aspekte der gleichen Sache. Alle physikalischen Naturgesetze sind keine unabhängige Kraft, sondern alles wird durch Gott als der ersten Ursache erhalten. Und die Tatsache, dass ein Baby geboren wird, und die Tatsache, dass der Regen fällt, und die Tatsache, dass aus Getreide Mehl werden kann und aus Mehl Brot. Und dieses Brot unseren Körper stärkt, sodass wir Energie haben und Kraft haben zum Leben. Die erste Ursache dafür ist Gott. Aber er gebraucht diese Mittel. Er gebraucht die Naturgesetze und er erhält sie. Er gebraucht die biologischen und physikalischen Prozesse. Er gebraucht die Arbeit von anderen Menschen, um uns das zu geben. Und wir dürfen nicht bei der zweiten Ursache stehen bleiben. Wir dürfen nicht nur auf diesen einen Aspekt schauen, ohne das ganze Bild zu sehen. Gott wirkt bewusst und konkret in allen zweiten Ursachen, allen Mitteln und ihren Bewegungen. Er ist die Quelle aller Kraft, aller Bewegung. Denn auf der ganzen Welt kann nichts geschehen ohne die Kraft und den Willen Gottes. Überhaupt gar nichts. Nicht ein Haar fällt von unserem Haupt, nicht ein Spatz fällt zur Erde ohne Gott, sagt die Bibel. Nicht nur ohne, dass Gott es weiß, nein, ohne, dass Gott es kontrolliert. Aber wie kann Gott denn Böses planen? Wenn Gott alle Dinge unter Kontrolle hat, wenn er alles plant nach seinem Ratschluss, wieso kann dann überhaupt etwas Böses entstehen? Wie können wir denn sagen, dass dieser böse Plan der Brüder auch Teil des Planes Gottes war, von Anfang bis Ende? Ist es uns nicht viel lieber zu sagen, ach ja, Gott war auch überrascht von den Gedanken der Brüder und hat es aber irgendwie geschafft, es noch ein bisschen zum Guten zu drehen? Ist es nicht irgendwie erschreckend zu sagen, Gott plante es? Gott plante es? All den Schmerz, all das Leid, das Josef widerfahren ist? Ja, selbst die sündigen Taten der Menschen, die den gebotenen Willen Gottes an uns Menschen übertreten, sie müssen mitwirken in dem guten Plan Gottes. Das ist, was Josef hier bestätigt. Und wir verstehen, Josef, er ist nicht einfach nur ein theoretischer, rationaler Mann, der irgendwie da eine These aufstellt. Sein Leben bezeugt das. Es gibt nichts, nicht eine einzige Sünde, nicht der hasserfüllte Verkauf Josefs durch seine Brüder, noch der Sündenfall Adams im Garten Eden, der außerhalb der Kontrolle oder auch nur außerhalb des Planes und ewigen Ratschlusses Gottes wäre. Nichts. Bei all den Schmerzen, bei all dem Bösen, was wir nicht verstehen, was wir nicht fassen können, was wir nicht begreifen können, ist das Zeugnis der Schrift. Nichts davon ist außerhalb des Planes und Ratschlusses und souveränen Kontrolle Gottes. Manchmal schreitet Gott ein und verhindert größere Sünden. Es war Gott, der Ruben und Juda gebrauchte, dass die Brüder Josef nicht töteten, sondern als Sklaven verkauften. Ja, er hat die größere Sünde verhindert, aber nicht jede Sünde, nicht alles Böse. Manchmal schwächt Gott bestimmte Sünden ab, zum Beispiel indem er Josef sowohl im Haus Potiphars oder auch im Gefängnis dann, bei dem Gefängniswärter, Gunst bei diesen Menschen schenkte. sodass die Wirkung nicht ganz so schlimm war wie die ursprünglich sündige Absicht. Ja, er wurde als Sklave verkauft, aber er fand Gunst. Manchmal verstärkt Gott aber auch Sünden. Zum Beispiel, indem er Herzen verhärtet, wie später bei dem Pharao, von dem gesagt wurde, dass er Josef nicht kannte. Doch vor allem lenkt er jede Situation, auch jede sündige Tat. Wie kam es, dass Josef, als er sich verlaufen hatte, einen unbekannten Mann traf, der unbewusst mit angehört hatte, wo die Brüder sich befanden? War das Pech? Wie kam es, dass gerade als die Brüder zusammen aßen, eine ismaelitische Karawane an ihnen vorbeizog, um nach Ägypten zu ziehen? War das schlechtes Schicksal? Wie kam es, dass Josef zu Unrecht ins Gefängnis geworfen wurde und dass die höheren Beamten des Pharao gerade zu der Zeit mit ihm einsaßen? Alles Zufall? Schicksal? Oh nein! Gott lenkt und leitet alle Dinge, sogar die bösen Pläne und Taten der Menschen und alle ihre Wirkungen. Gott ist niemals der Urheber der Sünde. Und er verleitet, verführt, versucht niemanden zur Sünde. Jakobus, der Bruder Jesu, macht das deutlich. Gott kann selbst nicht versucht werden zur Sünde und er versucht niemanden. Er drängt niemanden zur Sünde. Aber obwohl die Menschen freiwillig nach ihrer eigenen Natur ungezwungen entscheiden und handeln, sogar das, was Gott in seinem Gesetz verboten hat, und die Menschen wissen es und sie übertreten es bewusst und absichtlich, ist es dennoch alles Teil des guten und vorherbestimmten Ratschlusses Gottes. Mag vielleicht einigen wundern, dass wir als Reformierte von einer Freiheit der menschlichen Handlungen sprechen. Aber tatsächlich ist es hier ein Unterschied. Wir bekennen, der Mensch, der sündige Mensch, hat eine Freiheit zu seinen sündigen Taten. Luther sagt es einmal so, der Mensch ist frei in den Dingen, die unter ihm sind, aber nicht frei in Bezug auf die Dinge, die über ihm sind. Das heißt, der gefallene Mensch, er hat die Freiheit zu sündigen, ganz nach seiner eigenen Natur. Aber er hat nicht die Freiheit, seine ganze Ausrichtung zu verändern und das Gute zu tun und das zum Heil Notwendige zu bewirken. Und dennoch ist es wichtig, wenn wir von der Kontrolle, von der Souveränität Gottes sprechen, dann sind die Menschen nicht einfach alles Roboter, die irgendwie ohne einen eigenen Willen und ohne jegliche Freiheit einfach nur ausführen müssen, was ihnen befohlen wurde. Sie handeln entsprechend ihres Herzens, ihrer Gedanken, ungezwungen. Und dennoch herrscht Gott souverän über die ganze Welt zu jeder Zeit, sogar über alle sündigen Taten der Menschen. Das ist für uns in unserer Art zu denken so schwer zu vereinbaren. Wie kann denn beides irgendwie aufrechterhalten bleiben? Doch es ist genau das, was Josef und mit ihm die ganze Bibel bezeugt. Gottes Ratschluss wird erfüllt. Sogar trotz der bösen Handlungen, nein, sogar mit den bösen Handlungen der Menschen. Nun denken einige, aha, wenn es also zu dem Plan Gottes gehört, dann ist Gott doch schuld an allem Bösen. Er hätte es ja verhindern können. Aber nicht nur das, er plante es sogar. Ist Gott dann vielleicht selbst böse? Oh, wage es nicht. So wie die Sonne nicht dadurch schmutzig wird, dass ihre Strahlen durch unreines Glas hindurchscheinen lässt oder den dreckigen Schlamm im Hof erwärmt, ebenso wenig wird der Schöpfer verunreinigt, wenn er sich mit dem Bösen befasst. Die Gläubigen, die auf dem absolut unabhängigen, freien Willen des Menschen bestehen, wie so einige unserer Geschwister. Sie erklären es so, dass das Böse entsteht, weil Gott durch die Freiheit des Menschen selbst begrenzt ist. Dass er sozusagen ein höheres Gesetz hat über ihm selbst, dem auch er sich unterordnen muss. Oh, die Freiheit des Menschen darf ich auf keinen Fall anrühren. Aber die Reformierten, sie erklären es so, dass das Böse nicht in der Sache, sondern in der Absicht besteht. Gott kann also die Tatsache der sündigen Handlungen der Menschen einplanen, ohne von der sündigen Absicht betroffen zu sein. Und dadurch ist auch der Mensch allein für die Sünde verantwortlich, ohne dass Gott aber die Kontrolle und die Herrschaft über alle Dinge abgesprochen wird. Denn wer die Freiheit und Unabhängigkeit des Menschen so hoch setzt, er muss im gleichen Atemzuge dann sagen, Gott ist nicht allmächtig. Gott ist nicht souverän in Kontrolle über alle Dinge. Gott ist nicht gewiss in dem Ausgang, den er verkündet hat. Doch die Bibel sagt, dass Gott herrscht. Und er tut, was ihm gefällt, dass er frei und unabhängig ist und alles seinem Willen und seinem Ratschluss sich unterordnen muss. Nun, es bedeutet, hinter jeder menschlichen Handlung stehen zwei verschiedene Absichten, wie wir hier am Beispiel der Brüder Josef sehen können. Die menschliche Absicht, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Und die göttliche Absicht, Gott aber hatte es, genau die gleiche Tat, beabsichtigt zum Guten. Kirchenvater Augustinus, er sagte, wenn es nicht gut wäre, dass es das Böse gibt, würde es nicht von dem allmächtigen Guten zugelassen, der zweifellos ebenso leicht verweigern kann, was er nicht will, wie er bewirken kann, was er will. Und wenn wir das nicht glauben, ist der erste Satz unseres Glaubensbekenntnisses gefährdet, indem wir uns zum Glauben an Gott, den allmächtigen Vater, bekennen. Die Sünde der Brüder bleibt also böse und verabscheuenswert. Sie sind schuldig, sie haben Strafe verdient. Aber gleichzeitig ist wahr, dass Gott selbst dieses Böse in seinem Plan zum Guten bestimmt hatte, und zwar von Anfang bis zum Ziel. Und Josef sieht beides. Josef sieht beides. Und das ist so beeindruckend an seiner Aussage. Er hat die Kraft, beides zu sehen. Zweitens. Der unwiderrufliche Plan Gottes zum herrlichen Guten. Was Josef nun tut, ist, während er beides sieht, den bösen Plan der Menschen, aber auch zeitgleich den guten Plan Gottes, betont er Letzteren. Er betont und konzentriert sich auf den Plan Gottes. Nun, ehrlicherweise konnte er das nicht jederzeit in seinem Leben. Für eine lange und schmerzvolle Zeit war es ihm verborgen, was Gott vorhat, wie das irgendwie zum Guten ausschlagen soll. Doch als seine Brüder hier vor ihm knien, betont er nicht ihre Schuld, sondern das herrliche Ziel Gottes. Gott aber hatte es beabsichtigt zum Guten, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Gott handelt niemals willkürlich, niemals planlos, niemals unbedacht. Jeder einzelne Tag, jede scheinbar noch so unbedeutende Situation gehört zu dem Ratschluss Gottes, der alles, und das bedeutet, alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Als Josef sich zuerst seinen Brüdern zu erkennen gab, da hat er schon einmal dieses gute Ziel Gottes hervorgehoben. In 1. Mose 45, Abvers 5, da sagte er zu ihnen, nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Vom Hass der Brüder über den Verkauf, das Gefängnis, Pharaos Träume, die Hungersnot, Josefs Position, der Umzug der Familie nach Ägypten und alles, alle Details, alle Umstände, alle Situationen, sie gehörten alle zu dem Ratschluss Gottes, den er nicht erst geplant hat, weil er sah, was für ein Blödsinn Josefs Brüder angerichtet hatten. Nein, die Bibel bezeugt, Gott hat jeden einzelnen Tag vorherbestimmt, in seinem ewigen, souveränen und darum unfehlbaren und unwandelbaren Plan. Die Vorsehung Gottes, in der er alle Dinge erhält und leitet, ist nichts anderes als eine souveräne Ausführung seines ewigen Ratschlusses. Er führt aus, was er bestimmt hat. Das ist die Vorsehung Gottes. Er reagiert nicht, er agiert. Er tut genau das, was er beschlossen hat zu tun. Warum erfüllten sich die Träume Josefs? Als er als 17-Jähriger diese Träume hatte, dass seine Brüder sich vor ihm verneigen. Warum erfüllten sie sich? Nur weil Gott die Zukunft vorhersah? Nun, warum kennt Gott die Zukunft? Die Prophezeiungen sind nicht nur Voraussagen, was geschehen wird, sondern Offenbarungen Gottes, was Gott geplant hat, dass es geschehen soll. Und es trifft ein, nicht weil es die höchste Wahrscheinlichkeit hatte, sondern weil Gottes Plan unwandelbar und unaufhaltsam ist. Die Aussage von Augustinus ist treffend. Deshalb sind die Werke des Herrn groß. Weil auf unsagbar seltsame und wunderbare Weise selbst das, was gegen seinen Willen getan wird, seinen Willen nicht vereitelt. Obwohl Gott die Sünde als Sünde hasst und verachtet, lässt er sie nicht nur zu, sondern er gebraucht sie sogar als Werkzeug für sein noch herrlicheres Ziel. Und was ist dieses herrliche Ziel? Josef spricht in 1. Mose 45 von einer großen Rettung und in unserem Vers aus 1. Mose 50 von dem Leben eines großen Volkes. Und tatsächlich bezeugt uns die Bibel, dass Gott die ganze Welt und alles, was in ihr ist, seit Schöpfung der Welt bis zum letzten Tag, den er bestimmt hat, dass er alles zu seiner eigenen Ehre bestimmt hat. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die ganze Schöpfung, sie besteht allein um seinetwillen. Seines Willens waren sie und sind sie geschaffen worden, heißt es in Offenbarung. Und nun denken wir, gut, im Garten Eden können wir das verstehen. Da, wo alles sehr gut war, dass das alles zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes dient. Aber was ist denn mit dem Sündenfall? Was ist denn mit den bösen Taten der Menschen? Die, wie wir heute gelesen haben, sogar so dreist werden zu sagen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Paulus antwortet in Epheser 1, Vers 3, Abvers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Ja, selbst die Rettung von Sündern, die Rettung aus der Sünde, die Vergebung und die Segnung mit all den geistlichen Segnungen, die Sohnschaft durch Christus, die Vergebung aller Schuld. Sie bringt Gott Ehre. Sie bringt Gott Ehre. In der Erwählung und Erlösung des Volkes aller Gläubigen, der weltweiten Gemeinde, verschafft Gott sich selbst den Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Durch alle Sünden und durch alle Schuld hindurch sehen wir in dieser großen Heilsgeschichte Gottes, dass etwas erkannt wird, was im Garten Eden noch nicht sichtbar war. Die herrliche Gnade Gottes. Unverdiente Vergebung von Sündern. Die Sünde und all das Böse, es muss letztendlich dem guten Plan Gottes mitdienen, dass es die herrliche Gnade Gottes aufzeigt in der großen Rettung der Gemeinde und gleichzeitig die heilige Gerechtigkeit in der ewigen Strafe der Gottlosen. Und die ganze Welt, ja dieser Tag, der heute besteht, warum hat Gott noch nicht alles zusammengestampft und gerichtet? Der Tag, die Tatsache, dass heute heute heißt, liegt daran, dass Gott gefallen hat an der großen Rettung seiner Gemeinde. Um der Auserwählten willen, heißt es in der Schrift. Gott verschafft sich heute Ehre dadurch, dass er seine Auserwählten zu sich zieht und rettet. Und darum kann auch Petrus in Apostelgeschichte 2 in seiner Predigt über Jesus Christus ausrufen in Vers 23, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, das heißt in den Tod, habt ihr durch die Hand von Gottlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Es war Gottes bestimmter, unwiderruflicher Ratschluss, dass Gott, der Mensch wurde, in Jesus Christus dahingegeben wird in den Tod. Und dazu gebrauchte Gott den sündigen Hass der Menschen. Ihr habt ihn ans Kreuz gebracht. In Apostelgeschichte 4 betet die Gemeinde in Vers 27 und 28, denn in dieser Stadt versammeln sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Was? König Herodes? Pontius Pilatus, die Römer, die Juden, die alle geschrien haben, kreuzige ihn, hinweg mit ihm. Sie mussten nur ausführen, was Gott von Anfang an vorherbestimmt hat in seinem Ratschluss. Ja, es sollte geschehen. Jesus Christus sollte sterben. Herodes und Pilatus, die Römer und die ungläubigen Juden, sie planten es zum Bösen. Aber Gott plante es, diese größte Bosheit, die diese Erde je gesehen hat. Er plante es zum Guten, wie es an diesem heutigen Tag ist. Um eine große Rettung zu bewirken, indem jeder, der an Jesus Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat Jesus, der von den Menschen aus Neid und Hass wie ein Verbrecher ans Kreuz geschlagen wurde. Er hat diesem Ort des Spottes, der Grausamkeit, des Betruges, der Ungerechtigkeit. Er hat genau diesen Ort, das Kreuz von Golgatha, zu einem Sühneort gemacht. Das heißt, den Ort, wo Sünden bedeckt werden können, wo Sünden bezahlt werden können. Weil Jesus, der Gerechte, stellvertretend für Sünder nach dem bestimmten Ratschluss Gottes dahingegeben wurde. Er ist gestorben, damit die herrliche Gnade Gottes sichtbar wird, indem er Sünder vergibt. Dr. Robert Raymond, ein Theologe, Systematiker, er schreibt, das endgültige Ziel, das Gott bestimmt hat, hielt er für groß und herrlich genug, um sowohl den göttlichen Plan selbst als auch das vorgesehene, mitlaufende Böse, das auf dem vorherbestimmten Weg zum großen und herrlichen Ziel seines Planes entsteht, vor sich selbst zu rechtfertigen. In 1. Mose 45 sagt Josef aber noch etwas Interessantes. Nachdem er von dem Plan Gottes berichtet, hält er inne und sagt, und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Gott gebraucht nicht nur das Böse mit in seinem guten Plan, nicht nur die bösen Handlungen der Menschen, sondern natürlich gebraucht er auch umso mehr die guten Werke von Menschen mit in seinem Plan. Josef ist sich bewusst, der Herr hat mich hierher gesandt und zum Herrscher über das Land Ägypten gemacht. Das ist nicht nur eine Positionsbestimmung. Schaut mal, wozu ich es gebracht habe. Es ist eine Erklärung der Verpflichtung. Josef erkennt, das souveräne Wirken Gottes in allen Dingen. Letztendlich hat Gott euch nur gebraucht, um mich hierher zu senden. Doch das macht ihn nicht träge. Das macht ihn nicht passiv. Das macht ihn nicht nachlässig. Josef sagt nicht, okay, jetzt ruhe ich mich in meiner Villa aus und guck mal, was Gott weitermacht. Ganz im Gegenteil, weil Gott alles und in allem wirkt, will Josef sich bewusst und ganz in seinen Dienst stellen und einem guten und herrlichen Ziel Anteil haben, indem er sich selbst als ein Gefäß zu ehrenvollem Gebrauch benutzen lässt. Josef weiß, ich bin hier. Gott will mich gebrauchen zum Guten. Und er arbeitet. Und er dient und er handelt nach bestem Wissen und Gewissen zur Ehre Gottes. Und Gott gebraucht den Dienst seiner Heiligen mit in seinem ewigen Ratschluss. Das ist das größte Privileg. Und darum lasst uns ein paar Anwendungen hier herausnehmen. Zunächst. Freue dich an dem souveränen Plan Gottes. Freue dich darüber. Als Menschen neigen wir, anders als Josef, oft mehr auf den sündigen Plan der Menschen zu schauen und weniger auf den guten Plan Gottes. Warum geschieht mir all das? Warum werde ich so ungerecht behandelt? Warum geht es den anderen so viel besser als mir? Warum lässt Gott zu, dass mir all das Böse widerfährt? Warum bin ich heute krank? Warum fühle ich mich so schwach? Warum, warum, warum? Warum meinen es alle böse mit mir? Doch je mehr wir lernen, uns des souveränen Planes Gottes bewusst zu werden umso mehr fördert es in uns eine anbetende Haltung, dass wir lernen, Gott zu verherrlichen in allen Situationen unseres Lebens. Weil wir wissen, hinter jeder zweiten Ursache steckt eine erste Ursache. Hinter jedem bösen Plan der Menschen steckt dennoch der gute Plan Gottes. In allen Situationen. Das bedeutet, in Zeiten der Not lerne ich Geduld. In Zeiten der Freude lerne ich Dankbarkeit. In Bezug auf die Zukunft lerne ich Zuversicht. Und im Hinblick auf die Vergangenheit lerne ich Ruhe. Ja, ich kann selbst die Vergangenheit, auch wo ich nicht alle Rätsel entschlüsseln kann, ich kann eine Ruhe darüber finden. Letztendlich plante Gottes zum Guten. Freue dich an dem souveränen Plan Gottes. Ja, wir Menschen, wir neigen dazu, irgendwie doch zu versuchen, unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit irgendwie darzustellen. Aber der alte Prediger Wilhelmus Brakel, er fragte, wollt ihr wirklich, dass Gott euer Diener ist, damit ihr eure törichten Wünsche bekommt? Oder ist es deine Freude, dass er Herr ist, dass er frei handelt und als oberster Souverän alles nach seinem Willen regiert? Ist das deine Freude? Wenn wir uns im Glauben an Christus vor ihm beugen, stellen wir fest, was für ein Trost es ist, dass der Gott, der alles lenkt und leitet, unser Gott und unser Vater in Jesus Christus ist. Und dann erkenne deine Rettung innerhalb des souveränen Planes Gottes. Wenn wir fragen, warum lässt Gott Böses zu? Dann fragen wir das aus der Position eines Opfers. Entweder, wenn uns etwas Böses widerfahren ist, oder wenn wir sehen, wie andere unter fremder Sünde leiden müssen. Und wir empören uns darüber und denken, das ist ungerecht. Warum lässt Gott dieses Böse zu? Aber bei dieser Frage wird oft übersehen, dass wir viel häufiger auf der Täterseite als auf der Opferseite stehen. Wir vergleichen uns gerne mit Josef in dieser Geschichte und überlegen, was uns alles an Unrecht angetan wurde. Von unseren Brüdern, von unseren Schwestern, von unseren Arbeitskollegen, vielleicht von unserem Chef. Aber bedenke doch mal, wie oft du deinen Mitmenschen Böses angetan hast. Wieso ließ Gott das zu? Warum hat Gott dich nicht gleich gerichtet? Letztendlich findest du keine zufriedenstellende Antwort auf die Frage, warum Gott Böses zulässt, ohne das Kreuz von Jesus Christus. Ohne dass du verstehst, was dieses Kreuz bedeutet. Gott demonstriert auch dir die Herrlichkeit seiner Gnade, indem er heute zu dir ruft, glaube an den Herrn Jesus und vertraue dich ihm an. In ihm allein ist die Erlösung, die Vergebung all deiner Schuld. In ihm allein. Und dieses Böse, dass der Gerechte am Kreuz starb. Gott hat es zugelassen, damit Sünder Gnade empfangen und Gott gepriesen wird für die Herrlichkeit seiner Gnade. Und wie sollten wir entfliehen, die eine so große Rettung missachten? Wie sollten wir entfliehen? Diejenigen, die sich von Jesus abwenden und sagen, nee, damit habe ich nichts zu tun. Diejenigen, die sich von Gott abwenden und sagen, ein Gott, der allmächtig ist und dennoch mir Böses widerfahren lässt in meinem Leben, so einen Gott möchte ich nicht haben. Wisst ihr was? Wenn du so sprichst, wird alles Gute, was du in diesem Leben erfahren hast, vor Gericht zeugen gegen dich. Und es wird die Gerechtigkeit Gottes verherrlichen, wenn er dich zur Hölle schickt. Selbst der Zorn der Gottlosen muss dich preisen, heißt es in dem Psalm. Aber so wie über Josef Leben, so ist es die richtige Überschrift über das Leben eines jeden Gläubigen, ohne Ausnahme. Egal, was du bisher erlebt hast, egal, was du erfahren hast, egal, wie schlecht es dir erging, egal, wie viel Mangel und Verlust du erlitten hast, wenn du an Jesus glaubst, dann steht über dein Leben die Überschrift: Gott plante es zum Guten. Gott plante es zum Guten. Wir haben in der Gebetsstunde gehört von einer Frau, die von ihrem Mann verprügelt wurde, wegen ihres Glaubens an Christus. Die verstoßen wurde, mit ihrem Kind allein gelassen wurde. Die ihren Hörsinn an einem Ohr verloren hat, weil sie so zusammengeschlagen wurde. Und wir können es nicht verstehen. Und es bleibt dennoch wahr, und eines Tages wird sie es selbst bezeugen können. Gott plante es zum Guten. Und dann lass die Gewissheit des Planes Gottes deinen Umgang mit den Menschen und deine Arbeit fördern. Weil Josef auf den souveränen und guten Plan Gottes schaute und vertraute, lernte er vergebungsbereit und tröstend mit seinen Brüdern umzugehen. Josef war Herrscher von Ägypten, aber er hatte zuvor gelernt, dass sich die Welt nicht um ihn dreht. Wie vielleicht noch, als er mit 17 träumte und da Gefallen dran hatte, dass alles sich vor ihm verbeugen muss. Josef, er lernte, dass sich alles um Gott dreht, so wie die Planeten um die Sonne. Und darum kann er vergeben. Und darum kann er trösten. Seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst. Fürchtet euch nicht. Ich werde euch versorgen. In Römer 8, Vers 28 heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Je mehr wir diesen Vers verstehen und in Schmerz und Tränen festgehalten haben, desto mehr verstehen wir, das ist keine Phrase, kein Satz, den man einem Leidenden einfach so um die Ohren hauen sollte. Oh, du hast deinen Vater verloren, du hast deine Frau verloren, du hast dein Kind verloren. Ja, alles muss mitwirken zum Guten denen, die Gott lieben. Nein, diejenigen, die verstanden haben, was es heißt: Ihr habt es beabsichtigt zum Bösen, Gott aber beabsichtigte es zum Guten. Lernt, mit dieser Wahrheit zu trösten. Und dieser Vers in Römer 8, Vers 28, ist solch eine trostreiche Wahrheit, aber es muss manchmal wie Öl in die Seele einmassiert werden und nicht einfach irgendwie über den Rücken geschlagen werden. Und derjenige, der das erkannt hat, was es heißt, auf Gott zu vertrauen, selbst in Zeiten der Not, der Anfeindung, selbst in bösen Tagen, er lernt zu trösten mit genau dieser Wahrheit. Und er lernt zu vergeben aufgrund dieser Wahrheit. Lass dich gebrauchen, um Sünder, wie du es bist, mit Vergebung und Sanftmut entgegenzutreten und ihnen beizustehen. Sie zu trösten, ihnen zu helfen, sie zu Christus zu führen. Josef wusste, er dient Gott, indem er seine schuldigen Brüder versorgte und am Leben erhält. Und selbst das Volk der Ägypter ernährte er nach Gottes Willen. Er wusste, Gott gebraucht mich. So wie Paulus sagte, ich arbeite mehr als sie alle, aber nicht ich, sondern Gott in mir. Lass diese Lehre, diese Einsicht deinen Umgang mit deinen Mitmenschen und deinen Dienst für Gott beeinflussen. Und zuletzt, missbrauche den Plan Gottes niemals zur Entschuldigung von Sünde. Wenn Gott sogar die sündigen Taten gebrauchen kann, um Gutes zu bewirken, erlaubt es nicht auch uns, Böses zu benutzen, aber mit einem guten Ziel, nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel? Ist es nicht das, was Gott macht? Paulus antwortet genau auf diese Frage ganz knapp und eindeutig in Römer 3, Vers 8. Und sollen wir es etwa so machen, wie wir verlästert werden und wie einige sagen, dass wir sprechen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute komme? Deren Gericht ist gerecht. Deren Gericht ist gerecht. Hermann Barfink, er gebraucht das Beispiel eines Vaters, der mit einem scharfen Messer schneidet, der geschickt das Messer gebrauchen kann, um das Essen genau so zu schneiden, wie es soll. Die Tatsache, dass er es gebrauchen kann, ohne sich selbst zu verletzen, bedeutet nicht, dass er es auch seinen Kindern erlaubt oder es für sie angemessen ist. Nein, für uns gilt der vorgeschriebene Wille Gottes. Bewahre seine Gebote und halte dich fern von dem Bösen in jeder Gestalt. Die Tatsache, dass Gott das Böse mitwirken lassen kann zum Guten, ohne selbst sündig zu sein, bedeutet nicht, dass du es kannst. Das Thema des souveränen Ratschlusses Gottes, der sogar das Böse mit einschließt, ohne den Menschen etwas aufzuzwingen, noch selbst Autor der Sünde ist, ist ein schwieriges Thema. Missbrauche es nicht. Gebrauche es zum Guten. Missbrauche es nicht zum Bösen. Darum schließe ich mit den weisen Worten des Gelehrten Francis Turretin. Wir sollten uns daran erinnern, dass die Wege Gottes nicht unsere Wege sind. Sie sind zu bewundern, nicht gedankenlos zu erforschen. Und wir unbedeutende Sterbliche sollen uns damit begnügen, die Tatsache, die sich im Wort am deutlichsten offenbart, festzuhalten, auch wenn es uns jetzt nicht vergönnt ist, das Warum oder das Wie vollständig zu kennen. Dazu helfe uns Gott. Amen.